Herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu einer neuen Ausgabe des DVT-Podcasts Faktenfutter. Ich bin Hermann-Josef Barken, Geschäftsführer beim Deutschen Verband Tiernahrung, der Interessenvertretung für die Futtermittelbranche in Deutschland. Einmal im Monat begrüßen wir hier spannende Gesprächspartner aus der Futtermittel-, Agrar- und Ernährungsbranche zu verschiedenen Themen. Heute steht im Mittelpunkt das Thema alternative Proteinproduktion. Alternative Proteine. Dazu haben wir wieder einen spannenden Gast, den ich in Leipzig oder genau gesagt in Pegau bei Leipzig getroffen habe. Dort befindet sich eine, wie man so schön sagt, Insektenfarm von der Firma Made by Made. Und das war ein interessantes Erlebnis. Und anlässlich dieses Besuches mit einer Gruppe von Interessierten aus der Lebensmittel- und Futtermittelkette konnte ich dann mit unserem Gast sprechen. Bei mir ist heute Richard Paulsen. Auf seiner Visitenkarte steht Managing Director Reploid Distribution GmbH mit Sitz in Wels in Österreich. Bevor wir darauf kommen, vielleicht erstmal zu Richard Paulsen. Warum spreche ich mit ihm? Der Grund ist, wir befassen uns ja auch in der Futtermittelindustrie mit alternativen Proteinquellen. Und da haben wir ihn sozusagen entdeckt. Und bei dem Entdecken sind wir wahrscheinlich auch schon beim Stichwort Startups, aber dazu mehr. Vielleicht erstmal, Herr Paulsen, etwas zu Ihrer Person. Erzählen Sie etwas zu Ihrem Lebenslauf und wie Sie zu Ihrer heutigen Aufgabe gekommen sind.
Ja, also erstmal herzlich, vielen lieben Dank für die Einladung.
Ja,
wie bin ich zu meinem Lebenslauf gekommen? Also ich bin ja noch einer der jungen Generation, wenn man so möchte. Also ich bin 24 Jahre alt, komme ursprünglich von einem landwirtschaftlichen Betrieb aus Sachsen. Meine Eltern haben da einen Ackerbaubetrieb, mittlerweile auch mit Milchvieh und Biogas zwischen Leipzig und Dresden. Da bin ich aufgewachsen, habe da auch früher sehr viel Erfahrung in der Landwirtschaft oder in der klassischen Landwirtschaft gesammelt und habe dann eigentlich mal gedacht, dass ich so ein bisschen der Landwirtschaft entfliehen wollte. Ich habe das früher als Jugendlicher sehr viel darin gearbeitet, wollte dann aber so ein bisschen meinen eigenen Lebensweg suchen. Und bin dann zum Studium in den Schwarzwald gegangen und habe da Wirtschaftsingenieurwesen studiert. Und wenn man in Baden-Württemberg Wirtschaftsingenieurwesen studiert, dann geht man eigentlich in die Regel oder in der Regel in die Automobilindustrie oder zu SAP. War jedenfalls mein Gefühl und da habe ich dann beschlossen, okay, das will ich dann doch nicht. Und habe dann mich für ein Praxissemester am Hamburger Hafen bei der Firma Hamburger Leistungsfutter oder HL Hamburger Leistungsfutter beworben, wurde auch angenommen, bin ich über ein paar Kontakte reingekommen und saß dann da im Exportbüro. Also für die Leute, die Firma nicht kennen, die HL Hamburger Leistungsfutter stellt vor allem Nutztierfutter her, wenn man so möchte. Und damals hatten wir eigentlich eine Situation im Büro, dass mein damaliger Chef erzählt hatte, dass kürzlich auch Berater vor Ort waren und über den Einsatz der schwarzen Soldatenfliege gesprochen haben. Und ich kannte mich zu diesem Zeitpunkt eigentlich nicht mit dem Thema aus, hatte aber mal einen kurzen Bezugspunkt zum Thema Insekten, weil ich ein halbes Jahr vorher mit dem Moped durch Thailand gefahren bin. Und dann war so ein bisschen die kurze Diskussion, okay, es ging darum, okay, wie kann man GVO-freies Soja, ich sag mal, ersetzen oder eine Alternative dazu finden. Und die allgemeine Meinung im Büro war, okay, das wird nicht funktionieren. Und dann habe ich gedacht, ja, ich finde das irgendwie cool und spannend und habe mich dann persönlich sehr viel damit beschäftigt und habe dann auch sehr gezielt nach Zugang in die Industrie gesucht und habe dann beschlossen, meine Abschlussarbeit bei einer Insektenfarm zu schreiben. Und so bin ich dann zu Made by Made gekommen, habe dann währenddessen da auch im Betrieb, im klassischen Produktionsbetrieb gearbeitet und konnte ja auch die Maschinen bedienen von zu Hause. Habe somit dann quasi eigentlich alles von der Pike auf in der Insektenzucht gelernt und bin dann, also 2021 habe ich da angefangen und 2022 bin ich der erste Vertriebsangestellte geworden. Und die Made by Made ist dann die sitzt in Leipzig, da haben wir uns ja auch zum ersten Mal getroffen. Und die Made by Made ist im letzten Jahr verschmolzen mit einer österreichischen Firma, das ist die Reploid Group AG heute. Und die Reblood Group AG zu der Firma oder zu der Gesellschaft, zur Muttergesellschaft gehören mehrere Tochtergesellschaften. Und eine davon beschäftigt sich rein ausschließlich mit dem Handel der Rohware, nämlich den Insektenproteinen, den Insektenfetten und so weiter. Und in dieser Gesellschaft, das ist die Reploid Distribution GmbH, bin ich quasi letztes Jahr zum Geschäftsführer geworden. Ja, das so im Kurzlauf zu meiner Historie.
Sie sind also von Leipzig sozusagen, wo die Made by Made ist. Wir haben das ja zusammen, wir haben uns da kennengelernt, dann zur Reploid gegangen. Was ist sozusagen, was steckt dahinter? Was steckt hinter der Idee mit den Insekten? Das ist ja jetzt, wäre jetzt so einfach zu sagen, ja gut, wir haben da eine Alternative für die Proteingewinnung. Was ist sozusagen nochmal der Kick oder die Idee?
Ja, also Insekten haben eigentlich im 2023 hatten sie mal so einen kurzen Aufwind, sag jetzt mal, oder medialen Aufwind, als dann die Tagesschau quasi über die Novel Protein Verordnung gesprochen hat. Und dabei wurden eigentlich nur, ich glaube, Grillmehl und noch ein paar andere Insekten für die Humanernährung zugelassen. Aber das wird dann oft damit, ich sag mal, beworben, dass es irgendwie alternativ ist und vielleicht nachhaltiger. Und der Punkt ist, warum Insekten eigentlich nachhaltiger sind, ist eigentlich an der Art und Weise, wie Insekten organische Reststoffe verwerten können. Und da muss man jetzt ein bisschen detailliert sich die Sache angucken, weil nicht jedes Insekt kann einfach per se oder hat per se ein breites Futterspektrum. Ne? Also wir als Reploid züchten und produzieren die schwarze Soldatenfliegenlarve. Das ist Hemeca illucens, der lateinische Name, ist auch eigentlich das gängigste Nutzinsekt. Und die Larve der schwarzen Soldatenfliege hat eigentlich im Gegensatz zu allen anderen Insektenarten oder zu den meisten Insektenarten die Fähigkeit, mit fast allen organischen Materialien umzugehen. Und oft wird immer zum Thema Nachhaltigkeit der Insekten immer über Platzverbrauch, Wasser, gesprochen, aber eigentlich geht es darum, okay, dass ich organische Reststoffe, die vielleicht auch sonst keine Verwendung finden, über die Larven verwerten kann. Ich mache ein Beispiel. Die schwarze Soldatenfliege ist eine tropische Fliege. Und wenn ich die Fliege legt quasi ihre Eier dahin, wo zum Beispiel ein totes organisches Material, in Aas, in irgendwelchen Häufchen, in Fallobst, was auch immer, also da, wo ich sag mal, jedes gesunde Tier vielleicht jetzt nicht unbedingt ran möchte. Und die Larven ernähren sich dann im Endeffekt von diesen Reststoffen und verarbeiten die. Und das bedeutet, sie kommen eigentlich von der Natur aus schon auf besonders keimreichen Regionen auf die Welt. Sie können auch damit sehr gut umgehen. Also die bilden eigentlich sogenannte antimikrobielle Peptide aus und haben auch eine relativ hohe Anzahl davon. Was, ich sag mal salopp gesagt, den ihr eigenes Immunsystem oder den ihr eigenes Antibiotika ist. Gibt es auch spannende Paper darüber, wo es um darum ging, quasi verschimmelte Materialien den Larven zur Verfügung zu stellen und dann konnte man im Endeffekt die Mykotoxine später nicht mehr nachweisen. Muss man sich natürlich auch ein bisschen im Detail angucken, da möchte ich jetzt nicht irgendwie das verallgemeinert erzählen, aber gibt es auf jeden Fall auch schon Untersuchungen dazu. Und diese Fähigkeit, dieses Umsetzungspotenzial, das industrialisieren wir, wenn man so möchte, ne? Also wir nehmen die Larve und stecken sie quasi in einen Futterbrei, den wir vorher anmischen. Und das dieser Futterbrei wird dann im Endeffekt in so eine in große Wannen, Edelstahlwannen gepumpt und dort messen wir die Larven und später trennen wir die Larven von den Larvenausscheidungen, den sogenannten Insect Fraß oder den Insektenkot, den wir wiederum als organische Dünger oder Bodenverbesserer einsetzen können.
Das bringt mich auf eine Frage, die hatte ich so gar nicht mehr überlegt, aber die kommt mir jetzt so spontan. Ist das Insekt sozusagen das neue Schwein? Das erinnert mich so ein bisschen, was Sie berichten an die
Ja.
Zeit, wo das Schwein so der Allesverwerter war.
Ja, also ich hatte. Also wir hatten auch schon Besuche bei uns auf der Farm und da es ist es noch gar nicht so lange her, da war einer bei uns da und der meinte halt auch, im Endeffekt ist es ein Schweinestall der Zukunft. Und ich finde, diese
Ja.
Formulierung trifft es eigentlich
Ja.
sehr gut, Also wenn man so möchte, ja. Weil das Schwein hat ja früher im Endeffekt jegliche Arten von Abfall gekriegt. Wobei man hier ganz klar sagen muss, wir verfüttern keinen Abfall. Das
Ja.
wäre nicht futtermittelrechtlich
Ja,
konform. Also
genau.
wir sind ja in der EU und das bedeutet, dass das Nutzinsekt ist ein Nutztier. Es gibt auch nur spezielle Arten, die zugelassen sind als Nutzinsekt. Und das müssen wir auch nach Futtermittelrecht füttern, was auch gewissermaßen Hürden mit sich bringt, weil in meinen Augen ist das Nutzinsekt oder beziehungsweise die schwarze Soldatenfliege, beziehungsweise die Larve, nicht wirklich zu vergleichen mit dem klassischen Nutztier, einfach weil sie ganz andere Eigenschaften mit sich bringt. Andererseits ist es natürlich auch dafür da, um Sicherheit zu gewährleisten. Das verstehe ich schon. Was wir jetzt machen können, ist zum Beispiel, wir können zu Lebensmittelbetrieben gehen und deren Lebensmittel annehmen und als Futtermittel ummünzen. Ich meine, das gibt es mit Sicherheit auch so im
Ja.
klassischen
Ja.
Schweinebereich. Aber so kann man das eigentlich im Endeffekt ganz gut regeln, indem man einfach, ich sag mal, bei der Reststoffentsorgung da eingreift, bevor die Lebensmittel oder die organischen Reststoffe zu einem Abfall werden und sie
Ja.
dann in einem Futtermittel verwertet.
Für mich beantwortet es natürlich oder auch für den aufmerksamen Hörer die Frage, ist das sozusagen die Alternative zum tierischen Protein, ja, also im Konsum, nein, ist es nicht. Ne? Weil
Inwiefern?
es sind ja nach wie vor
Ach so,
tierische
ja,
Produkte, also,
es sind
ne?
keine pflanzlichen Proteine,
Ja.
ne? Also ist ganz witzig, weil ganz oft haben wir mit, auch bei unseren Kunden, die wir beliefern, mit den pflanzlichen Einkäufern zu tun oder den Einkäufern für pflanzliche Rohstoffe, weil Insekten da, ich sag mal, verallgemeinernd oft nicht als Fleisch betrachtet werden
Ja,
oder
ja,
als Tier betrachtet werden. Es
ja.
ist, wenn man so möchte, irgendwie in den Köpfen der Leuten eine Sondergruppe, wobei es natürlich ein tierisches Material ist.
Ja. Welche Märkte streben Sie denn eigentlich an? Ist es das Lebensmittel oder wo ist der Schwerpunkt jetzt dessen, was Sie im Moment anstreben?
Also wir streben keine Lebensmittelverwendung an. Man muss auch dazu sagen, dass die schwarze Soldatenfliegelarve nicht für den Verbrauch in Lebensmitteln zugelassen ist. Da würde man dann andere Nutzinsekten nehmen, wie Grillen oder den Mehlwurm kennt man zum Beispiel. Oft oder der Grundgedanke ist eigentlich so ein bisschen aus der Nutztierfütterung gekommen, so die Ersetzung von Fischmehl oder Proteine für Geflügel. Allerdings ist aktuell der Hauptmarkt für die europäische Insektenindustrie zumindest liegt ganz klar im Petfood-Bereich, also in der Fütterung von Heimtieren. Und das ist auch das, wo wir uns als Reploid bzw. als Reploid Distribution ganz klar auch jetzt gerade fokussieren. Wir haben zwar auch schon in der Vergangenheit, ich sag mal, mehr oder weniger große oder kleine Projekte mit Nutztieren gehabt. Oder speziellere Projekte in dem Bereich gehabt oder betreut, aber unser Hauptmarkt und da, wo wir auch hin verkaufen, ist eigentlich der Heimtiermarkt.
Und warum streben Sie diesen Markt an? Hat das sozusagen auch wirtschaftliche Gründe?
Ja, zum jetzigen Zeitpunkt muss man ganz ehrlich sagen, ist die Verwendung von, ich sag mal, Insektenproteinen verallgemeinernd, was regional in Deutschland produziert wird oder hier in Europa produziert wird, nicht unbedingt wirtschaftlich für die Nutztierhaltung. So wie man das jetzt im herkömmlichen Falle kennt. Man muss dazu sagen, wenn ich jetzt einen landwirtschaftlichen Betrieb beliefern würde, ich sage jetzt mal einen Geflügelbetrieb, dann hat der natürlich einen sehr großen wirtschaftlichen Druck, das Geflügelfleisch zu erzeugen oder die Eier. Was wiederum, sag ich mal, beim Heimtierproduzenten oder nicht bei dem Produzenten, sondern bei dem Heimtierbesitzer nicht der Fall ist. Also wird tendenziell recht viel Geld für das Heimtier ausgegeben. Auch der Stellenwert von den Heimtieren hat sich in den letzten Jahren deutlich verändert. Und ich kann diese Added Values oder den zusätzlichen Wert von Insektenproteinen, den er heute liefert, viel stärker auch im Heimtiermarkt kommunizieren. Und wenn ich dann, ich kann mich viel stärker abgrenzen von klassischen Proteinquellen, Flügelprotein, Rinderprotein, Schweine oder was auch immer. Während ich, sage ich mal, im landwirtschaftlichen Bereich sehr stark im Preis konkurriere, Entschuldigung, mit, ich sage mal, klassischen Sojaprotein oder einer Fischzucht mit Fischmehl. Und man muss dazu sagen, dass die Branche, in der wir uns befinden, aktuell noch sehr jung ist. Das bedeutet, die verfügbaren Mengen im Vergleich zum Sojaschrot oder zum Fischmehl sind natürlich deutlich geringer. Und also sag mal so, die Insektenindustrie ist zwar, habe ich mal so mitgekriegt, irgendwie schon seit den 70ern so nach Europa gekommen, aber eigentlich erst seit 10 Jahren oder in meiner Beobachtung erst seit 10 Jahren überhaupt für die Wirtschaft interessant hier in Europa. Und derzeit haben sich zwar jetzt extrem viele Farmen gebildet und es ist auch sehr viel Geld reingeflossen, auch von großen Finanzierern. Aber nichtsdestotrotz im Vergleich zu anderen Proteinquellen natürlich noch ein kleiner Bereich. Wächst aber stetig.
Ja, wir haben uns das ja in Pegau bei Leipzig angeschaut, in einem Gebäude einer ehemaligen Agrargenossenschaft, einer großen Halle. Und so ein bisschen hat mich das erinnert an die Champignonproduktion, die wir so in einigen Regionen Deutschlands haben, wo Landwirte halt eben dann in ihren ehemaligen Ställen angefangen haben, Champignons anzubauen, in Anführungszeichen. Ja, wie organisieren Sie die Produktion?
Also vielleicht unser Konzept ist, um da ein bisschen ausholen zu dürfen, wenn man sich, sage jetzt mal, wenn man die Industrie verfolgt, dann sieht man da eigentlich mehrere Ansätze, wie man an die Insektenproduktion rangehen kann. Es gibt extrem große Insektenfarmen, sogenannte Gigafactories, die es ja auch vor allem im Ausland gibt. Unser Ansatz ist eigentlich mehr ein dezentrales, modulares System. So. Und was meine ich damit? Unser Ziel ist es eigentlich, so gut es geht, auf regionale Reststoffe zuzugreifen. Und dafür bauen wir im Endeffekt einen recht, also auf den ersten Blick recht einfachen Insektenstall in bestehende landwirtschaftliche Infrastrukturen rein. Und wie sieht so ein Insektenstall aus? Wir haben im Endeffekt die Es gibt eigentlich immer so drei Parts. In Pegau kann man die auch gut sehen, weil in Pegau haben wir alle drei Parts abgebildet. In Zukunft wird das alles ein bisschen separierter sein, aber wir haben in Pegau haben wir die Reproduktion der Larven. Da haben wir dann große Fliegencontainer, das ist dann angeschlossen an einer Biogasanlage, wo wir die Abwärme nutzen, um die Fliegen zu wärmen. Ist ja eine tropische Fliege, das heißt, wir brauchen eine gewisse Mindesttemperatur. Der Fliege können wir im Endeffekt simulieren, wo sie ihre Eier abzulegen hat. Da gibt es dann halt verschiedene Tricks, wie man ihr das verklickern kann über, ich sag mal, die Einstellung der Raumbedingungen. Und da nehmen wir dann die Eier. Und die Eier werden dann im Endeffekt auf einem Anzuchtsubstrat ausgebrütet und dann fallen die Larven quasi gleich in das Futtersubstrat. Und dann in einer sogenannten Nursery, oder wir nennen sie Nursery, und da wandeln die Larven das Nursery-Futter oder das Aufzuchtfutter um. Das dauert dann so 5 bis 7 Tage, je nachdem, welche Philosophie man verfolgt. Und danach kommen die Larven, die sogenannten Five Dolls oder Seven Dolls, je nachdem, in die Mast. Und die Mast ist so aufgebaut, da haben wir große Metallwannen oder Edelstahlwannen, die werden übereinander gestapelt in so Neuner Stapeln zu sogenannten Stacks und diese Stapel stellen wir dann in so modifizierte Schisscontainer. Da ist dann an der Seite ein Klimakuchen dran, wo vereinfacht ausgedrückt zwei Ventilatoren sind und ein Wärmetauscher, wo dann im Endeffekt die Frischluft und die Wärme zirkuliert. Und diesen, ich sag mal, Stapel an Blechen, den können wir dann befüllen mit einem feuchten Futterbrei, wo dann Larven raufgelegt werden. Sage ich jetzt mal ähnlich wie in der Schweinefütterung, hätte ich jetzt gesagt, so von der Fütterungsmethode. Und dann werden die im Endeffekt nur, also bei uns jetzt aktuell zwischen 7 und 8 Tagen gemästet. Und dann haben sie im Endeffekt diesen sehr feuchten Futterbrei verwertet. Und wenn man dann später da reingreift, dann ist es eine ganz feine Erde und ein ganz feines Substrat, sprich die Ausscheidung der Larven und die fettgefressenen Larven selbst. Und das kann man dann einfach mit einem Siebverfahren, kann man die Larven von dem Substrat trennen. Also da liegt auch, sage ich jetzt mal, die Kunst im Handwerk des Insektenzüchters, die Larven so zielgerichtet zu füttern, dass man am Ende dieses sehr trockene Substrat hat und dass man später nur durch das Siebverfahren die Larven gut von den Ausscheidungen reinigen kann. Und dann später gäbe es noch die Verarbeitung. Im Pego haben wir eine Verarbeitung, da trocknen wir aktuell. Man könnte, also in Zukunft ist aber unser Ansatz quasi, diesen Mastprozess dezentral auszulagern. In dem Sinne quasi auch arbeiten wir da auch kooperativ mit Landwirten zusammen, wo wir im Endeffekt auch noch die Reproduktion übernehmen, also quasi die Ferkelzucht, wenn man das übertragen möchte. Der Landwirt oder manchmal auch Industriepartnern, das kommt ganz drauf an, mästen dann die Larven und wir holen sie wieder ab und würden sie dann auch gegebenenfalls wieder zentralisiert verarbeiten. Genau, so wird es eher in Zukunft aussehen. Also es zieht dann zukünftig eher Parallelen zur klassischen Tierhaltung, so von der
Ja.
Organisation her. Wobei, wenn man zurückkommen möchte auf ihren Vergleich mit der Champignonzucht, ich selber war leider noch nie in einer Champignonzucht oder in Pilzzucht, ich kenne es nur aus den Artikeln, aber ja klar, die Tiere leben in ihrem Substrat. Ich muss auch dazu sagen, das ist ihr natürliches Metier, wenn man so möchte. Also es sind ja wechselwarme Tiere, das bedeutet, ich sage immer, wir haben eigentlich die artgerechte Massentierhaltung, die man sich vorstellen kann, weil die Larven müssen so ineinander krabbeln, ne? Weil sie dann als wechselwarme Tiere nur dadurch sich warm halten und sind dann quasi in ihrem eigenen Futter oder in ihrem eigenen Substrat, was sie halt auch für sich so umwandeln. Da fühlen sie sich eigentlich am wohlsten. Also die einzelne Larve ist eigentlich so ein bisschen verloren.
Okay. Wann rechnen Sie denn damit, dass Sie sozusagen, Sie haben ja mal von Industrialisierung gesprochen, also einen Status erreichen, der sozusagen das in eine, ja, Standardproduktion reinbringt? Oder sind Sie da schon?
Naja, ich würde schon sagen, dass wir eine Standardproduktion haben. Also ganz klar. Also wir liefern ja auch schon die Industrie und haben auch weitestgehend industrielle Abläufe, auch wenn es auf den ersten Blick natürlich nach klarer Landwirtschaft aussieht. Jedenfalls Reproduktion und Mast finde ich auch okay, wenn man da von Landwirtschaft spricht, weil da sind eigentlich, sind wir nicht wirklich in der Industrie. Später in der Verarbeitung sind wir schon eher, sage ich jetzt mal, im industriellen Bereich. Das bilden wir schon ab. Vielleicht noch nicht in den Riesenmengen, wie das aktuell die Vergleichsindustrien aus der Fleischindustrie macht, zum Beispiel, also die klassische Tierindustrie macht, verständlicherweise. Aber wir werden jetzt in den nächsten 2 Jahren werden wir recht groß expandieren. Also werden jetzt mehrere Anlagen, sind aktuell gerade in Konstruktion, Planung und Bau. Und das bedeutet, die Mengen werden jetzt kontinuierlich erweitert. Und es sind ja auch nicht nur wir, die jetzt Kapazitäten aufbauen, es sind auch andere Betriebe, muss man auch sagen, Mitbewerber. Und das beflügelt natürlich die gesamte Industrie, weil sie natürlich auch den Rohstoff überhaupt zugänglich macht. Und das ist natürlich ganz wichtig, weil damit überhaupt auch große Player, die im Endeffekt marktmachend sind, überhaupt darin einsteigen können. Und wir gehen davon aus, dass wir mittlerweile eigentlich ein Stadium erreicht haben, wo man sagen kann, das kann jemand, der neu reingeht, nicht so einfach nachmachen, weil da steckt jetzt extrem viel Wissen auch in dieser Insektenzucht drin. Wenn man das auf den ersten Blick sieht, dann wirkt das immer sehr einfach und banal, also wie man das vielleicht auch bei der Tierhaltung auch betrachten könnte, wenn man nicht drin ist. Aber wenn man sich dann einmal mit der Arbeit am Tier beschäftigt, dann merkt man erstmal, wie komplex und umfangreich das ist. Und unsere klassische Nutztierhaltung haben wir über Jahrhunderte hinweg optimiert. Wirklich spannend optimiert, auch was man da auch mittlerweile für Skalenniveaus erreichen kann, ist ja wirklich beeindruckend. Und bei dem Insektenbereich sind wir hier noch eigentlich ganz am Anfang. Und wir sind bei einem Tier, was jetzt schon eine Feed-Conversion hat, jedenfalls auf die Frischmasse betrachtet, wie ein sehr gutes oder ausoptimiertes Nutzgeflügel. Und wir haben, ich glaube, die Larve wächst um das 5000-fache nach ihrem Schlupf oder nachdem sie geschlüpft ist. Und wir haben halt relativ kurze Lebenszyklen. Das heißt, wir können, wenn man das jetzt weiter optimiert, können wir eigentlich viel stärker skalieren als eigentlich die klassische Tierhaltung, wenn man so möchte, aufgrund der Größe und der Schnelligkeit. Und vor allem des Umsetzungsvermögens. Ne? Also bei einem klassischen Nutztier muss ich ja auch immer gucken, okay, was füttere ich dem Tier? Weil am Ende ist es ja immer, geht es ja immer um eine artgerechte Fütterung. Ne? Ich gucke mir an, okay, was braucht das Tier überhaupt für Nährstoffe? Was hat es überhaupt für einen Bedarf? Und die Larve ist da sehr, ich sag mal, anspruchslos. Ne? Natürlich, die kann ich zaubern, ne? Also sie braucht auch Proteine und Fette und Kohlenhydrate, wobei man sagen muss, die Larve ist eigentlich viel mehr noch an den Restproteinen, also kann erstmal A, sehr gut noch Proteine aus, ich sag mal, nicht mehr so werthaltigen Materialien rausziehen. Und ist auch eher an den Proteinen und Fetten interessiert, statt an den Kohlenhydraten. Natürlich brauchst du Energie, aber Kohlenhydrate finden wir dann tatsächlich auch mehr bei uns im Fraß wieder. Deswegen man technisch gesehen auch zum Beispiel wiederum dem Fraß, also die Ausscheidungen, technisch gesehen wohlgemerkt, auch wieder über die Biogasanlage verwerten könnte, um Strom zu produzieren
Lassen Sie
und
mich zum Abschluss noch mal auf ein Thema kommen, was hinten rauskommt. Ja? Die Frage nämlich, unter dem Gesichtshof Kreislaufwirtschaft gibt es Reste. Ja? Und Sie haben ja auch noch mal aufgelistet, dass es Zero Waste gibt. Also unter dem Motto Zero Waste, alles wird verwertet. Es gibt noch was anderes, also nicht nur die tierischen Proteine, sondern auch noch ein paar andere Stoffe, die noch entstehen. Ist das auch schon ausgereift bei Ihnen? Vielleicht sagen Sie noch mal, welches es gibt und was man damit macht.
Also ich sag mal, wir haben aktuell, also wenn man von allen Produkten, ich versuche mal alle Produkte aufzulisten, natürlich die Larve, also als tierisches Protein selber, die man wiederum verschieden verarbeiten kann zu, kann sie trocknen, dann haben wir eine getrocknete Larve, ich kann die getrocknete Larve pressen, kriege das Fett raus. Das Fett ist jedenfalls bei uns am Standort sehr ähnlich zu Kokosfett. Vom Fettsäuremuster her, den Presskuchen würde ich dann zu einem Proteinmehl machen. Ich kann aber auch die Larve frisch verwerten. Das heißt, ich würde sie, ich sag mal, hygienisieren oder blanchieren oder ähnliches und dann zerkleinern zu so einer Art Slurry, oder wir nennen das immer Slurry, kennt man auch vielleicht aus der Fleischindustrie, wenn so MDM-Fleisch produziert wird und dann in Platten gefrieren. Das wäre so der klassische Futtermittelbereich von uns. Andere Produkte, die in der Insektenzucht anfallen, ist natürlich die Ausscheidung der Larve, die sogenannte Insect Fress, den wir als Dünger oder Bodenverbesserer einsetzen. Wobei auch da natürlich, es hängt ein bisschen davon ab, was die Larve frisst. Und die Larve produziert theoretisch auch noch also mehr oder weniger in kleinen Mengen, das kann man jetzt, ist jetzt nicht relevant für die Produktion, aber sogenannte Exuvien, das sind diese Häute oder Exoskelette der Tiere, die vor allem aus Chitin stehen. Und natürlich die Fliegen selbst, die ja, also die Muttertiere, die ja nachdem sie ihre Eier gelegt haben, sterben. Und die könnte man theoretisch als Ballastfutter in der Fischzucht einsetzen. Hier ist nur immer eine Frage, okay, sie sind sehr leicht und mit Transport ist das natürlich immer so eine Sache. Andererseits könnte ich sie halt noch als chitinhaltiges Material im Dünger mitverwerten, wenn Chitin ein natürlicher Biostimulant ist. Und ansonsten, ich habe jetzt nichts vergessen, haben wir eigentlich keine
Ich glaube,
Reststoffe, die wir so nicht verwerten können.
ja, bleibt nichts übrig.
Genau.
Ja. Ja, wir müssen zum Abschluss kommen. Ich habe aber gelesen, dass Sie, ich glaube, Liploid ist es, Gewinner des EU Life Awards im Bereich Kreislaufwirtschaft sind. Herzlichen Glückwunsch.
Richtig, ja, Dankeschön.
Waren Sie dabei?
Nee, es waren die Kollegen, die in Brüssel dann waren.
Ja.
Ich habe es nur im Livestream verfolgt, ganz aktiv, von zu Hause aus. Da haben uns natürlich alle gefreut, dass das was geworden ist. Es ist ein Projekt, was auch schon von einer ganzen Weile gestartet ist, wo es wirklich um die Verwertung von organischen Reststoffen ging. Also da
Ja.
haben wir auch viel mit regional anfallenden Gemüse, Brot und Ähnlichem gearbeitet, um dies zu verarbeiten. Und es ging immer, halt wie der Name das schon sagt, ne? Waste to Value, also
Ja.
vom Abfall oder Reststoff
Ja.
zum zu einem werthaltigen Produkt. Und ich sage mal, das ist auch so ein bisschen die Überschrift der Insektenindustrie. Und da, wo sie auch einzuordnen ist als alternative Proteinquelle und vor allem als vielleicht auch als einer der Schlüsseltechnologien für das Thema Kreislaufwirtschaft.
Wunderbar. Ja, wir kommen zum Abschluss. Vielleicht, um noch etwas Persönliches von Richard Paulsen zu erfahren und nicht nur über das, was er tagtäglich mit den Insekten macht. Ja. Ich frage Sie jetzt nach Ihren Präferenzen, ja, beim Fleischessen, falls Sie es überhaupt essen. Ja. Rind, Schwein oder Geflügel?
Also ich bin leidenschaftlicher Hobbykoch, kommt auf die Zubereitungsmethode an.
Okay. Und ja,
Man muss auch
okay,
dazu
gut.
sagen, ich komme ja auch aus einer landwirtschaftlichen Familie. Also das
Ja.
bedeutet, bei uns ist eigentlich, wir haben traditionell auch schon auch eine in Anführungsstrichen normale Ernährung auch mit tierischen Produkten. Wobei ich natürlich die Idee, dass man weniger Fleisch isst oder einen bewussteren Umgang mit tierischen Protein oder mit tierischen Materialien pflegt, sehr wichtig finde. Also auch ich muss jetzt nicht jeden Tag Fleisch essen, aber wenn es am Wochenende mal, wenn mal gegrillt werden darf, dann ist das schon auch was Feines.
Gut. Und bei den Getränken, Wein, Bier oder Wasser?
Also im Alltag eher Wasser. Wenn ich mit Kumpels unterwegs bin, eher Bier. Und wenn ich zum Weihnachten mit meiner Tante und meiner Mama und wen auch immer noch so zusammensitze, dann schon gerne auch mal ein Glas Wein.
Ich sehe, Sie sind sehr politisch und müssen immer aufpassen, dass Sie mit jedem ein Geschäft machen können.
Naja, ich gibt da jetzt auch, also gibt ja so viele tolle Dinge im Leben und muss sich auch nicht nur für eine Sache entscheiden.
Ja, vollkommen richtig. Richard Paulsen war das. Ich möchte mich bei ihm herzlich bedanken und mein Spruch seit einigen Ausgaben im Podcast ist, das war nicht das letzte Mal, dass wir über dieses Thema gesprochen haben.
Genau, wichtig und richtig.
Ja, bedanke mich herzlich und sage allen Zuhörern ein herzliches Vergelt's Gott, bis zum nächsten Mal. Tschüss allerseits.
Ja, vielen Dank und ciao, bis zum nächsten Mal.
Das war's mal wieder. Das war die heutige Ausgabe von Faktenfutter. Wir freuen uns, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind. Bis dahin eine gute Zeit. Bleiben Sie gesund.